Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Psychologinnen aus Köln und Berlin auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden.
Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Nora, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin für tiefenpsychologische Psychotherapie in der Ausbildung. Und ich bin hier mit Wiebke. Und Wiebke, was bist du?
Ich bin Wiebke, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
Und wir haben ja schon in unserer Mini-Selbstwertreihe, da gab es ja schon eine Folge zum Thema, was biografische oder lebensgeschichtliche Hintergründe sind, warum ihr vielleicht eventuell ein etwas niedrigeres Selbstwertgefühl habt. In dieser Folge wollen wir uns ein bisschen mehr den psychodynamischen Erklärungsansätzen zuwenden oder auch überhaupt der Perspektive in verschiedenen Symptomen oder auch Kompensationsmechanismen eine Funktion zu sehen. Und da soll es heute darum gehen, warum vielleicht auch die Entwicklung eines eher niedrigen Selbstwertgefühls, also sich selber nicht so gut mit sich selber zu fühlen, sich manchmal weniger zu mögen, sich zurückzunehmen, sich klein zu machen, warum das vielleicht auch etwas war, was ganz ursprünglich mal eine Funktion hatte oder auch sogar heute noch hat.
Ja, total spannend. Ich finde das echt eine spannende Perspektive, auch nochmal eine schöne Ergänzung zu unserer letzten Folge, weil ja auch wenn man über psychische Erkrankungen zum Beispiel spricht, häufig auch darin Funktionalitäten stecken, in dem Sinne, dass bestimmte Mechanismen, die da entstehen, eben auch etwas sind, was auch etwas in uns selbst stärken oder kompensieren soll. Und deswegen ja, freue ich mich total auf die Folge, wo Nora, du ja auch ganz viel nochmal gesammelt hast an Punkten, die so Perspektiven aus der Psychodynamik mit einbeziehen und wo es nochmal wirklich auf so einer tiefer gehenden Ebene darum geht, sich das anzuschauen.
Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mitbekommen habt aus den anderen Folgen. Wir möchten im nächsten Jahr einen Newsletter rausbringen, auch weil wir Veranstaltungen im nächsten Jahr wahrscheinlich anbieten werden. Das hatten wir dieses Jahr schon zum Thema Abgrenzung, zum Thema Jahresreflexion. Vielleicht kommt sogar auch eine Veranstaltung zum Thema Selbstwert, weil das einige jetzt schon angefragt haben. Und auch zum Thema Selbstwert wird es wahrscheinlich ein Workbook geben, ein Übungsbuch. Und wenn ihr von diesen Dingen mitbekommen wollt und auch einen Teil des Workbooks vom Selbstwert-Thema auch schon bekommen möchtet, direkt ganz am Anfang, dann meldet euch gerne für den Newsletter an, dafür eine Mail an unsere E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Shownotes findet, glücklichverkopft@outlook.de, steht auch in den Shownotes, mit dem Betreff Newsletter und zusätzlich Buch, wenn ihr auch an diesen ersten Übungen aus dem Workbook Selbstwert Interesse habt, dann kriegt ihr die, sobald das erscheint.
Genau, und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein in die Folge. Nora, ist denn vielleicht der erste Punkt, den du dir überlegt hast, was ja auch eine Funktion sein könnte, wenn wir in unserem Leben einen schlechten Selbstwert entwickelt haben?
Ja, also ich finde das ganze Thema überhaupt super, super spannend, dass es überhaupt eine Funktion hat, dass wir uns manchmal so schlecht mit uns selber fühlen. Ich finde, das alleine ist schon so ein krasser Gamechanger irgendwie. Und ich finde so wichtig, das erstmal so sacken zu lassen und erstmal da so reinzuspüren. So, wow, uns geht es im Leben oft so schlecht. Das kennt, wenn ihr die Folge jetzt auch angeklickt habt, kennt ihr das ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Wir machen uns selber fertig. Wir fühlen uns klein, wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns hilflos. Wir haben das Gefühl, wir sind viel schlechter als andere. Wir kriegen das Leben irgendwie nicht auf die Reihe. Das Leben ist so anstrengend. Wir sind irgendwie, fühlen uns schuldig. Das sind ja alles Dinge, die sich überhaupt nicht gut anfühlen, ne? Wo wir so einen starken Leidensdruck entwickeln. Und sich dann bewusst zu machen, das hatte eventuell mal eine Funktion, dass wir uns entschieden haben, so auf einer ganz unbewussten Ebene, uns dafür entschieden haben, uns so zu fühlen. Auf einer ganz, ganz, ganz tiefer liegenden, unbewussten Ebene. Dass unser Kompensationsmechanismus war, ich nehme mich zurück. Ich fühle mich schlecht. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich sage, ich bin die, die halt jetzt verantwortlich ist, dass es jetzt schlecht läuft. Ich krieg's nicht hin. Ich bin schlechter als andere. Und ich finde, sich das bewusst zu machen, ist erstmal schon ein Riesenstep, und auch ein Riesenstep, da vielleicht ein bisschen mehr Frieden mit dieser auch manchmal strafenden, strengen Stimme zu schließen. Und zu sagen, ja, es gab vielleicht irgendeinen Grund, dass die entstanden ist. Und diese Gründe wollen wir uns jetzt angucken. Einmal, ein schlechtes Selbstwertgefühl geht ja oft auch mit Depressionen einher oder mit depressiven Symptomen oder einer Tendenz oder einem Hang zu vielleicht depressiveren Episoden. Und Depression hat sehr, sehr oft mit dem Thema Aggression zu tun. Und Depression ist auch oft eine in sich selbst gekehrte Aggression. Also eigentlich, man würde in der tiefen Psychologie oder Psychodynamik da von der Wendung gegen das Selbst sprechen. Und eigentlich ist, sich selber runterzumachen, sich schlecht zu reden oder auch Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die einem selber nicht gut tun. Und jetzt die Frage, was wird abgewehrt? Beispielsweise kann das sein, dass dahinter eher ein aggressiver Impuls steckt, der aber nicht gefühlt werden darf. Und das kann beispielsweise als Grundlage in der Kindheit haben, dass es da Situationen gab, wo eigentlich eine angemessene gewesen wäre, aggressiv zu reagieren. Also Eltern waren nicht verfügbar, Eltern haben einen nicht gesehen, Eltern haben einen nicht gehört, Eltern waren vielleicht grenzüberschreitend oder ähnliches. Also etwas, wo es eigentlich angemessen ist, wo wir als heutige Person, als erwachsene Personen eher unsere Grenze verteidigen würden oder sagen würden so, hey, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung oder hey, hier bin ich will gehört werden, ich will gesehen werden. Aber das war als Kind vielleicht nicht möglich. Und statt, dass wir diese Aggression nach außen gerichtet haben, weil wir dadurch vielleicht unsere Bezugsperson belastet hätten, weil die vielleicht mit Gegenaggression reagiert hätten, weil das wirklich bedrohlich für uns gewesen wäre, auf einer ganz existenziellen Ebene, richten wir dann diese Aggression nach innen. Und wir nehmen vielleicht auch die Schuld zum Beispiel zu uns. Weil wir als Kind nicht sagen können, das läuft hier schlecht und krieg hier irgendwie nicht genug oder es gibt hier Bedingungen, die sind wirklich nicht gut oder nicht gesund für mich. Und sich damit auseinanderzusetzen, dass die Bezugspersonen in bestimmten Punkten vielleicht ungenügend waren, nimmt man das zu sich selber und sagt, ja, ich bin schuld. Ich bin schuld, es muss also an mir liegen. Starten die Aggression nach außen zu richten. Und das passiert auch häufig, dass wir uns gerade dann schlecht fühlen, wenn irgendwas dann wieder reaktiviert wird. Also zum Beispiel, die Nachbarin beschwert sich, dass man vielleicht laut trampelt. Und es gibt vielleicht Menschen, die dann reagieren und sagen, oh, ich war jetzt wieder zu laut, ich weiß, ich bin zu viel, ich nehme ja so viel Raum ein, ich störe, jetzt mag die mich nicht. Und man fühlt sich ganz, ganz schlecht. Vielleicht war etwas Altes als Kind aktiviert, wo man vielleicht gespiegelt bekommen hat, ich bin zu wild, ich bin zu laut, ich bin zu aggressiv oder was auch immer. Und man nimmt da das auch wieder gegen sich selber. Jemand anderes könnte vielleicht so reagieren, dass er dann sagen würde, ja, Entschuldigung, ich gehe in meiner Wohnung rum, ich habe das jetzt nicht absichtlich gemacht und da habe ich auch ein Recht grundsätzlich zu, sagen wir mal zum Beispiel. Natürlich ist das Ziel, dass man miteinander in Kontakt geht, dass man vielleicht guckt, wie können wir eine Lösung finden, die für beide gut ist. Und wichtig ist jetzt nicht unbedingt, sich aggressiv bei der Nachbarin durchzusetzen. Die hat ja auch ein Recht auf ihr Gefühl. Es geht darum, dass wir das eben nicht nach innen richten. Und vielleicht geht es da auch um eine alte aggressive Energie, die noch gefühlt werden möchte. Also das finde ich immer wichtig. Es geht nicht darum, dass wir Aggression nach außen ausagieren, sondern es geht vielmehr um das Fühlen dieses Gefühls und um auch das Nutzen dieser Kraft, die in der Aggression drinsteckt. Also um diese Energie zugänglich zu machen. Weil häufig, wenn wir ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, fehlt uns oft die Energie. Oder auch in depressiven Episoden zum Beispiel. Also das ist so ein wichtiger Punkt.
Ja, finde ich super spannend, was du sagst. Und ja, finde ich auch einen super wichtigen Punkt beim Thema Selbstwert. Du hast es jetzt auch auf depressive Elemente bezogen, wo natürlich auch der Selbstwert sehr leidet. Aber es ist ja auch oft so, dass manche Menschen dazu neigen, dass sie bestimmte Gefühle fast gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel generell irgendwie sich fast nie wütend fühlen. Und stattdessen vielleicht aber andere Gefühle besonders häufig haben, wie zum Beispiel Angst oder Schuldgefühle. Und dann ist häufig genau so ein Mechanismus am Werk. Und man spricht da in der Verhaltenstherapie auch zum Beispiel von sekundären Gefühlen. Also dass es so die primären Gefühle gibt, die eigentlich so unser authentisches und zu unserem Bedürfnis passendes Gefühl widerspiegeln und dann die sogenannten sekundären erlernten Gefühle, die eigentlich aus Beziehungserfahrungen resultieren, wie du ja eben auch schon voll viele Beispiele gesagt hast. Also häufig auch, wenn die Bindung nicht sicher ist, wenn wir wissen, wenn wir jetzt unsere Wut und Autonomie leben, also die irgendwie zeigen oder auch ausdrücken, auch wenn das auf eine ganz angemessene Art und Weise ist, kann das bei manchen Beziehungen zu einer Unsicherheit im Sinne von, dass die Eltern aus dem Kontakt gehen, sich zurückziehen oder auch vielleicht sich selber so emotional davon angegriffen fühlen. Das sind ja auch in dem Sinne negative Bindungserfahrungen für das Kind und kann auch im inneren Erleben wirklich was Gefährliches sein, weil dass die Eltern stabil sind, auch psychisch, ist ja auch für die Kinder existenziell wichtig. Das heißt, da gibt's ganz viele zwischenmenschliche Themen in den frühen und wichtigen Beziehungen, die dazu führen können, dass sowas auch zum Beispiel früh erlernt wird. Und trotzdem muss ja diese Energie, also diese Emotionalität, die muss ja irgendwo hin. Das heißt, wir können die oft umlenken, im Sinne von zum Beispiel nach innen oder außen, aber wir können sie eben nicht löschen. Und demnach ist eben oft die Konsequenz, dass wir sie dann nach innen richten.
Ja, das passt auch, was du jetzt gesagt hast, direkt zu einem anderen Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte. Und zwar, dass wir mit einem eher mit der Tendenz dazu, uns selber schwach, schlechter und so weiter zu fühlen, die Bindung sichern. Also wenn ich die bin, mit der irgendwas nicht stimmt, dann liegt es ja nicht am anderen. Das heißt, ich muss nicht in den Konflikt gehen oder ich muss nicht, vielleicht sagen wir bei einer Partnerschaft, mich damit auseinandersetzen, ist diese Beziehung noch stimmig für mich oder nicht, wenn ich mich selber ja immer schlecht und schwach fühle und die bin, die für das Scheitern der Beziehung verantwortlich ist. Oder so. Also ich sichere damit die Bindung, indem ich sage, es liegt an mir und nicht an dir. Ich bin der Fehler, nicht du. Dann muss ich nicht in den Konflikt gehen, ich muss mich nicht mit der anderen Person im Konflikt auseinandersetzen oder vielleicht mich sogar von der Beziehung lösen, wenn es immer an mir liegt. Das finde ich auch nochmal wichtig.
Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist ja auch so, dass wir als Kinder auch total darauf angewiesen sind, dass wir unsere Eltern als ja kompetent oder in sich fest und sicher erleben, weil das ja ganz wichtig für uns auch ist, dass wir dieses Bild eben aufrechterhalten. Das ist ja manchmal fast, wenn wir dann irgendwie älter werden, erleben wir das fast wie so eine Illusion, der wir da unterliegen haben, ne? Weil natürlich unsere Eltern ja auch ihre Schwächen, ihre Wunden und ihre Einschränkungen haben. Aber als Kind ist das ja immer total wichtig, dass wir die, ja, dass wir erleben, die können alles, die können uns einen sicheren Raum geben. Und deswegen ist es manchmal auch, ja, psychisch gesehen gut, wenn das eben die Eltern in hohem Maße nicht können, dass wir dann wie so einer Illusion weiter unterliegen und die auch irgendwie innerlich aktiv quasi fördern. Alles natürlich unterbewusst, ne?
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil das auch mit der Illusion von Kontrolle zu tun hat. Also das entsteht ja häufig in einer Situation, wo wir wirklich ausgeliefert sind, wo wir als Kinder und Kleinkinder eben nicht die Beziehung mitgestalten können, vor allem jetzt als ganz, ganz junge Kleinkinder, wo wir ausgeliefert sind. Und vielleicht hat man auch biografische Erfahrungen, da gehen wir auch in der ersten Folge drauf ein, in der Selbstzeit-1-Folge erlebt, wo man keine Kontrolle hatte. Und wenn ich dann das zu mir nehme, also ich bin falsch und nicht der andere, und damit ja auch mich auch nicht mit diesem schmerzlichen Gefühl so stark auseinandersetzen muss. Also da ist es ja auch eine Art von Kompensation gegen oder von Abwehr gegen dieser Schmerz, vielleicht des Verlustes oder des Schmerz der Trauer oder des Schmerz des Alleineseins. Und der dass eben eine Bezugsperson nicht für mich da ist. Da kann ich sozusagen das umgehen, indem ich denke, ah ja, ich habe ja die Kontrolle, weil wenn ich falsch bin, dann kann ich ja was ändern. Also ich kann dann die Kontrolle über die Beziehung haben. Oder ich erlebe das auch heutzutage noch, auch in der Arbeit mit KlientInnen oder PatientInnen, beispielsweise nach einem Beziehungsende, dass dann auch häufig gesagt wird, es lag an mir, ich habe alles falsch gemacht, ich habe alles schlecht gemacht. Ich bin ja eh es nicht wert, dass die Person mit mir zusammen war oder dass die Person nochmal mit mir zusammen ist. Und letztendlich, was wir damit machen, ist, wir versuchen, Kontrolle zu generieren. Weil wenn wir nicht genügen, dann könnten wir ja an uns was ändern und dann würde die Person vielleicht ja wieder mit uns zusammenkommen, sozusagen. Das heißt, wir müssen uns nicht damit auseinandersetzen, dass vielleicht es auch zum Beispiel einfach nicht gepasst hat, dass Beziehungsabbrüche dazugehören und wir da vielleicht keine komplette Einflussnahme drauf haben, ob eine Person bei uns bleibt oder nicht. Und als Kind vielleicht auch nicht hatten.
Finde ich auch nochmal super wichtig und das ist ja auch, wie du sagst, auch in der Kindheit ist das ja ein Grundbedürfnis, ganz existenziell, dass wir innerlich so eine Sicherheit fühlen, zum Beispiel, dass die Eltern da bleiben, dass die da sind. Und wenn wir das nicht fühlen, ist das für uns die ganze Zeit ein kontinuierlicher Stress- und Katastrophenmodus. Und davor müssen wir uns quasi schützen. Und ich finde diese Kontrollkomponente eben super wichtig. Das findet ihr auch nochmal in unserer Folge Schuld. Da wird auch nochmal sehr genau erklärt, warum Schuld eine hohe Funktion haben kann.
Werbung. Sag mal, Wiebke, wie du weißt, bin ich ja großer Fan von Neujahrsvorsätzen. Ich finde es ja super schön, sich zum neuen Jahr was vorzunehmen. Hast du dir denn dieses Jahr was vorgenommen?
Ja, also ich nehme mir auch voll gerne Dinge fürs neue Jahr vor. Und letztes Jahr habe ich es schon ganz gut geschafft, mich ein bisschen gesünder zu ernähren. Und fürs nächste Jahr würde ich gerne wieder mehr Sport machen. Ich glaube, das kennen auch voll viele als Ziel. Und was ich eigentlich auch voll gerne machen würde, ist, dass ich statt Dinge im Fernsehen oder auf dem Handy zu schauen, die mich eigentlich gar nicht so interessieren oder nicht so viel Mehrwert bieten, würde ich eigentlich voll gerne wieder mehr lesen und die ganzen interessanten Bücher, die ich kenne, wirklich intensiv durchlesen.
Boah, ich kenne das auch. Ich finde, man kriegt auch manchmal irgendwie auch gute Bücher empfohlen und dann speichere ich mir den in meinem Handy ab und dann vergesse ich aber wieder, welche Empfehlungen das waren und ich verliere den Überblick und ich nehme mir vor zu lesen und dann klappt das irgendwie doch nicht richtig. Aber da könnte unser Werbepartner von dieser Folge ja dabei unterstützen. Bookie ist die perfekte App für alle, die mehr lesen möchten und dabei noch Ordnung in ihr Bücherleben bringen wollen. Man kann sich mit Bookie Leseziele setzen, man kann den eigenen Lesefortschritt tracken und auch eine eigene digitale Bibliothek anlegen. Und deswegen, wenn dir jemand zum Beispiel ein Buch empfiehlt, kannst du das direkt in der App speichern und hast es immer im Blick und vergisst es auch nicht.
Ja, das ist echt praktisch. Ich habe mir das natürlich auch angeguckt und nutze die App auch voll gerne, weil man da echt sich voll viel besser sortieren kann und auf einen Blick hat, was man gerne noch lesen möchte. Oder auch Bookie empfiehlt da ja auch tolle Sachen, die zu dem eigenen Leseverhalten passen. Und da hat man einen viel besseren Überblick.
Voll. Und gleichzeitig kann man über die App ja auch noch Bücher bestellen und damit den lokalen Buchhandel unterstützen. Also einfacher geht's eigentlich nicht. Man hat ein paar Klicks und das nächste Lieblingsbuch kommt direkt aus einer Buchhandlung in der Nähe zu einem nach Hause geliefert.
Ja, das finde ich auch voll den wichtigen Punkt, weil ich liebe das auch schon seit meiner Kindheit, irgendwie so in Buchhandlungen zu gehen und ja, mit den Menschen dort zu sprechen. Das ist irgendwie so voll das schöne Gefühl.
Total. Und was vor allem noch super cool ist, ihr könnt euch auf Bookie auch mit uns verbinden. Also man kann sich über die App auch miteinander connecten. Das heißt, ihr kriegt auch einen Einblick, was unsere Lieblingsbücher sind, welche Bücher wir vielleicht schon gelesen haben, was wir lesen wollen. Und ihr findet da alles Mögliche. Spannende Romane, Bücher, auch psychologische Bücher und so weiter. Also verbindet euch auch da mit uns und schaut euch unsere Liste an.
Ja, finde ich auch voll die schöne Verbindung, weil man da irgendwie über Bücher, das sind ja auch so ganz persönliche Inhalte, die man da gerne liest. Und da können wir quasi gemeinsam ein bisschen lesen.
Genau.
Und ihr könnt euch Bookie auch einfach kostenfrei runterladen auf euer Handy. Das heißt, ihr könnt da direkt und ohne Nachteile starten.
Genau. Von daher, schaut euch unsere Empfehlungen an, verbindet euch mit uns auf Bookie und ich wünsche euch richtig viel Freude dabei, um vielleicht mit dem richtigen Lieblingsbuch ins neue Jahr zu starten, gemütlich mit Kaffee oder Kakao und den grauen Winter noch etwas gemütlich und schön ausklingen zu lassen.
Genau, viel Spaß beim Lesen.
Und auch so ein bisschen Sicherheit, ne? Also wenn ich immer in diesem Teich rumschwimme, der vielleicht ganz klein und ganz eng ist, wo ich mich schlecht mit mir selber fühle und wo ich ja weiß, ach, ich bin ja eh nicht gut genug und ich genüge irgendwie nicht und so, das kann ja auch ganz, sagen wir mal, in Anführungszeichen, weil es entsteht ein krasser Leidensdruck dadurch, aber es kann ja ganz bequem sein, weil wir uns nicht mit dem darüber hinaus auseinandersetzen müssen. Also es ist ja immer so ein bisschen das gleiche Tonband, was immer läuft, wo wir uns ja nicht mit dem auseinandersetzen, was vielleicht zum Beispiel wirklich an der Situation schwierig ist, was vielleicht wirklich nicht passt, was wir vielleicht gestalten können, wozu wir vielleicht doch in der Lage sind. Und damit würde ich zu einem weiteren Punkt kommen, der, finde ich, auch ein echt wichtiger Punkt ist. Ihr setzt euch wahrscheinlich ja sehr mit euch auseinander und es geht ja auch hier im Podcast auch viel um biografische Dinge und vielleicht habt ihr euren Eltern schon mal gesagt, hey, das und das war irgendwie nicht so cool, was du da und da gemacht hast oder auch in der Kindheit, was da war. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass eure Eltern dann reagiert haben mit, oh, ich weiß, ich bin so eine schlechte Mutter. Oh, ich habe ja alles falsch gemacht. Das ging ja gar nicht. Und das war richtig, richtig schlimm. Also vielleicht Eltern, die selber ein eher schwaches Selbstwertgefühl haben, die auch Schwierigkeiten in der Selbstwertregulation haben, die dann in so ein, ja, es war ja alles schlimm und ich bin ja gar nichts wert gewesen als Elternteil, rutschen. Und was dadurch aber schwierig ist, ist, in der Rolle, ich kann ja eh nichts, die, in die wir ja auch häufig rutschen, auch im Alltag, oder ich fühle mich ja ganz schlecht mit mir selber, übernehme ich keine Verantwortung für das, was vielleicht wirklich ist. Also beispielsweise geht es euch vielleicht dann darum, wenn ihr das euren Eltern sagt, dass ihr gesehen werden möchtet mit eurem Bedürfnis. Es war ja alles, wie es war, man kann es auch nicht mehr ändern. Aber vielleicht möchtet ihr gesehen werden, dass es euch damals so und so ging. Oder vielleicht wünscht ihr euch, dass eure Eltern ja vielleicht auch sich entschuldigen oder sagen so, hey, ich weiß, ich war super viel arbeiten, das war echt blöd für dich und ich wäre irgendwie gerne mehr da gewesen. Und das passiert aber nicht, wenn man in dieses reinkippt, ich war ja so eine schlechte Mutter, ich war ja so ein unzureichender Vater. Und das jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber vielleicht kennt ihr das aus der Perspektive und das machen wir selber ja auch ganz oft. Eine Kollegin kritisiert uns vielleicht, dass wir eine Aufgabe, vielleicht haben wir da ein paar Tippfehler gemacht und wir sagen, boah, ich weiß, ich kann diese Aufgaben sowieso nicht machen und ich bin total überfordert und ich kann mich gar nicht organisieren. Und vielleicht sagen wir danach, boah, ich bin für diesen Job nicht geeignet, ich sollte den am besten kündigen und ich bin sowieso nicht in der Lage, einen langfristigen Job zu übernehmen oder so. Also wir kippen dann eventuell direkt in diesen ganz schwachen Selbstwert. Und was aber dadurch nicht passiert ist, wir gucken uns an, hey, okay, ich habe da Tippfehler gemacht, ich habe mich vielleicht nicht gut konzentriert. Was kann ich vielleicht machen, um meine Konzentrationsfähigkeit zu steigern? Oder ist es vielleicht wichtig, dass ich mir eine andere Person nochmal suche, die es nochmal gegenliest oder so? Also wir kommen eigentlich nicht in so eine verantwortungsbewusste Rolle, in der wir als erwachsene Person drauf gucken können, was war gut, was war nicht gut, was kann ich machen, wie kann ich dem begegnen, wenn wir direkt in so ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl reinrutschen.
Ja, finde ich voll wichtig, was du sagst. Und es ist ja auch dann, wenn man sich genau diese Situation nochmal vor Augen hält, die du gerade beschrieben hast, dass das wie so eine Art Unterordnung dann ist und das ja auch oft dazu führt, dass derjenige, der vielleicht ja auch eigentlich gerade Kritik oder eine Verletzung äußert, die der andere verursacht hat, in seinen Augen, dass man dann diesen Impuls, dass man auch wütend ist, vielleicht mehr zurückfällt, weil der andere sich schon so klein macht, sich so emotional und traurig gibt und man dann auch gar nicht mehr in dieses Gefühl so kommt, weil der andere einem diesen Raum gar nicht gibt, indem er so ja komplett aus dieser erwachsenen Rolle auch ausbricht und er so den emotionalen Impuls vielleicht dann auch auslöst, sich kümmern zu müssen. Und das ja kann dann ja auch total zu diesen Konsequenzen führen, wie du gesagt hast, ne, dass dann der eigene Selbstwert aber eben nicht gestärkt werden kann.
Und was da, finde ich, auch deutlich dran wird, also auch super, dass du das nochmal so hervorgehoben hast, weil genau das passiert dann, wenn ich jetzt mich nicht gut fühle oder wenn diesen ganz schwachen Selbstwert rutsche, dann tendieren andere dazu, ja, mir gut zuzureden. Mir zu sagen, hey, guck mal, du hast die anderen Aufgaben doch gut gemacht, du hast das doch hier gut gemacht. Und wir sichern uns dadurch auch Versorgung. Also wir sichern uns dadurch Versorgung und wir lassen uns eigentlich auch dadurch durch andere regulieren. Also häufig ist es ja auch eben ein Defizit in der eigenen Selbstwertregulation, wo wir dann andere brauchen, um uns fremd zu regulieren. Weil wir uns das nicht gut selber sagen können, brauchen wir, dass andere uns co-regulieren, indem sie uns dann gut zureden.
Voll, und wenn das häufig immer wieder in Eltern-Kind-Beziehungen passiert, in dem Sinne, dass die Eltern vielleicht in so eine Rolle reinkommen, in der man sich eher um sie kümmert, spricht man ja auch irgendwann von Rollenumkehr oder Parentifizierung. Also dass eigentlich die Erwachsenenrolle und die Kindrolle umgedreht wird. Und das ist häufig für Kinder, wenn das immer wieder passiert, natürlich auch eine sehr überfordernde Situation, emotional und auch einfach von ihren Kompetenzen, die sie da noch nicht voll entwickelt haben. Und dann kann das eben auch ja eine negative Funktion auch auf den Selbstwert natürlich haben, obwohl es in den Situationen erstmal das stabil auf diese Art das System auf diese Art stabil hält, ne? Weil die Eltern eben diese Funktionalitäten in dem Moment nicht zeigen oder vielleicht nicht haben und wir darauf quasi ja nur reagieren.
Da dachte ich gerade, vielleicht ist es auch, also kommt mir nur so gerade der Gedanke, dass es vielleicht ja auch so sein kann, dass man das als Kind nicht genügend hatte, also co-reguliert zu werden von den Eltern und man dann das ein bisschen nachholt. Also meine Eltern haben mich in meinem Selbstwert nicht reguliert, vielleicht weil ich die regulieren musste. Und die waren eben nicht verfügbar und deswegen hole ich mir das jetzt sozusagen nachträglich, dass ich jetzt eben von anderen koreguliert werde in meinem Umfeld.
Voll, also auf jeden Fall ist das für denjenigen, der das macht, da werden auch wieder Bedürfnisse quasi erfüllt, ne? Wie nach Bindung, nach Fürsorge, auch eine Form von Sicherheit, indem man die Verantwortung abgibt. Das hat dann natürlich schon auch eine hohe Funktionalität für denjenigen, auch wenn das ja wie gesagt auch meistens unbewusst abläuft erstmal.
Ja, und ich fand das Beispiel, was du vorher nochmal hattest, mit, dass der andere uns dann ja gut zuredet und eventuell gar nicht mehr für seinen Standpunkt einstehen kann. Also die Kollegin, die ist dann gar nicht mehr wütend über die Tippfehler, sondern beruhigt mich dann nur in meinem Selbstwert. Dass wir dadurch auch auf eine gewisse Art und Weise eine Art Oben-Unten-Dynamik kreieren und damit aber auch nicht wirklich eine Augenhöhe und damit auch wirklichen Kontakt vermeiden. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil der, finde ich, nicht ganz offensichtlich ist, aber damit, dass wir uns selber immer schlecht fühlen, vermeiden wir Kontakt. Weil nämlich ein Kontakt auf Augenhöhe im Sinne von, hey, das ist mein Thema, okay, und darauf, dem begegne ich so und das ist an mir vielleicht schwierig und das ist an mir, aber finde ich an mir gut und dich stört vielleicht das und wir können darüber sprechen. Dein Bedürfnis darf auch sein, dass du dich über irgendwas ärgerst zum Beispiel. Oder mein Bedürfnis darf auch sein, dass das und das. Das passiert dann gar nicht, weil wir direkt in so eine Oben-Unten-Dynamik rutschen. Und das ist, finde ich, ein bisschen tricky, weil man denkt ja, ich bin ja mit meinem schlechten Selbstwertgefühl ganz viel im Kontakt, aber es ist ja nur ein Kontakt der Versorgung, dass der andere mich ja koreguliert, in Anführungszeichen, dass der mir gut zuredet. Es ist ja nicht ein wirklicher Kontakt von zwei Individuen. Ist das irgendwie nachvollziehbar?
Also ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir aber auch verstehen, dass das erstmal so ein bisschen schwierig klingt, ne? Und vielleicht nicht direkt für euch alle nachspürbar auch. Aber ich finde es total verständlich, was du sagst.
Ja, es ist ein bisschen dieses, ich bin dann ja sehr bei mir. Also indem wir uns selber mit uns schlecht fühlen, sind wir ja ganz viel bei uns. Wir können dann ja gar nicht mehr beim anderen sein. Und das steht dem Kontakt dann eben im Wege.
Und ich finde, wir sind auch, wie du sagst, so ein bisschen Fassadär nur im Kontakt. Weil klar, wir sind in dem negativen Selbstwertmuster, aber das ist ja häufig statisch, immer gleich. Und wir ja erzählen dann davon vielleicht, was an uns schlecht ist. Aber wir haben ja, wie du sagst, auch Aspekte, wo wir uns vielleicht eigentlich als positiv bewerten oder auch, wo wir eigentlich in unserem Handeln zeigen, was wir eigentlich wollen. Und das können ja auch sehr zum Beispiel wütende Impulse sein, es können selbstbehauptende Impulse sein, die wir ja auch in der Regel alle haben. Und ja, die machen wir dann auch so ein bisschen klein und übernehmen dafür vielleicht auch nicht die Verantwortung und kommen eben nicht so als ganze Person in Kontakt, ne, sondern eher so vielleicht auch als so ein kindlicher, hilfloser Anteil, finde ich, wirkt es eher, ne, der dann so in Kontakt geht. Aber wie du sagst, kindlich, hilflose Anteile sind ja oft, kreisen mehr um sich selber und sind nicht auf so einer Erwachsenen, ja, gleich, also auf einer gleichen Ebene in Beziehung so.
Und ich finde es deswegen auch wichtig, sich das bewusst zu machen, weil Kontakt ist eigentlich das, was uns gut tut. Kontakt mit uns selber und mit anderen ist das, was uns Sicherheit geben kann. Ne? Das ist das, wo wir Einfluss nehmen können. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir zwar denken, wir machen das jetzt für die Bindung, aber eigentlich bleibt der Kontakt eben fassadär, wie du es ein bisschen sagst. Und wir stehen uns da selber mit im Weg, wirklichen Kontakt zu erleben und auch nachnäheren Kontakt zu erleben. Und vielleicht so der letzte Punkt bei dem Thema, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen drauf gekommen oder haben wir eigentlich auch schon gesagt, dass indem wir uns selber eben immer schlecht fühlen, dass wir selber denken, ja, ich bin es ja nicht wert, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. Wir bleiben in dieser kindlichen Rolle und wir vermeiden Erwachsensein. Also wir vermeiden Verantwortungsübernahme, wir vermeiden zu schauen, ja, wie möchte ich agieren, wie kann ich zu dem stehen, was vielleicht nicht so gut an mir ist. Wir alle haben unsere schwierigen Seiten und das vermeiden wir damit. Und ja, und das kann auch sowas sein wie, ja, ich vermeide überhaupt auch ein Individuum zu sein. Also ich vermeide, aktiv in der Welt zu sein, als Person, wo ich eben auch anecken kann zum Beispiel. Häufig sind ja Menschen mit einem schwächeren Selbstwertgefühl, die haben gefühlt gar keine Ecken. Die sind irgendwie wie so Wasser, was irgendwie immer sich so ein bisschen anpasst, die wir aber gar nicht so gut greifen können.
Voll, und das hat ja dann auch viel mit so Vermeidung von Verantwortungsübernahme zu tun. Also in dem Moment, wo ich Ecken und Kanten habe, wo ich auch für das stehe, wie ich mich zeige oder verhalte und ja, muss ich auch die Verantwortung für Fehler übernehmen oder muss Ängste aushalten, wenn ich, weil es manche Dinge im Leben gibt, wo wir gerne die Kontrolle drüber hätten, vielleicht die Verantwortung dafür tragen, aber keine Kontrolle haben und dass wir auch das alles aushalten können. Und ne, das ist ja oft, wenn wir auch einen sehr instabilen Selbstwert haben, dass wir ja uns genau das nicht zutrauen, ne, mit diesen Fehlern auch umgehen zu können.
Das steckt ja da auch schon drin, aber auch so dieses, ich vermeide, wirklich autonom zu sein. Weil wenn ich darauf angewiesen bin, dass andere mich bestätigen, dann bin ich ja auf die Beziehung angewiesen und vermeide eigentlich, autonom zu sein und eigentlich so mein Leben zu leben und meine Werte zu leben und für meine Meinung einzustehen. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende. Das war jetzt ein bisschen kleiner Schwenk, welche Funktion es haben kann, dass man selber dazu tendiert, sich selber eher klein zu machen, runter zu machen, sich mit sich selber nicht so gut zu fühlen. Und vielleicht inspiriert euch das, auch ein bisschen mehr da mal hinzuschauen, Bewusstheit darüber zu erlangen. Und vor allem dann, das Gute ist, wenn man es ja so erkennt, dann kann man ja auch was verändern. Wo es aber ja in der nächsten Folge, in der dritten Folge von unserer kleinen Mini-Mini-Selbstwertreihe drum gehen wird.
Das ist auch voll spannend, weil in der Funktionalität ja jetzt wirklich schon auch die Entwicklungsaufgaben so drinstecken. Und wenn man das erstmal vielleicht für sich wirklich erkannt hat, also vielleicht wollt ihr nochmal, wenn ihr jetzt gerade so aufmerksam zugehört habt, nochmal ein bisschen was aufschreiben, wo ihr euch vielleicht ertappt habt oder bestimmte Gedanken, die ihr spannend fandet, weil ich glaube, das ist oft gar nicht so leicht, das zu erkennen, weil da ja auch oft ja unbewusste Kräfte wirken, dass wir uns das nicht ständig bewusst, dessen nicht ständig bewusst sind. Also ist letztendlich ja auch oft in der Therapie Thema, dann an solche Prozesse nochmal ranzukommen. Aber vielleicht habt ihr euch schon das eine oder andere erkannt, weil natürlich sind wir dann später in der Lage, uns da auch weiterzuentwickeln. Ne? Und das ist natürlich dann das, was man vielleicht da auch draus mitnehmen kann. Und ja, wenn ihr Lust habt, voll gerne gemeinsam dann in der Folge, wo wir euch nochmal ganz konkrete Tipps geben, um euren Selbstwert zu steigern.
Ja, das würde ich vielleicht auch noch gerne mitgeben. Wenn ihr da drauf schaut, dann setzt eine liebevolle Brille auf beim da draufschauen und nicht, ah, okay, ich mache das deswegen, weil das und das kann ich nicht, sondern eher, ah, interessant, ah, das holt sich meine Psyche sozusagen damit, ne? Ah, die sichert mir Bindung, ah, die vermeidet Konflikt und Aggression, ah, interessant, spannend.
Genau, und ich finde, man hat ja auch bei unseren Beschreibungen gemerkt, dass wir da oft auch eine Aufgabe schon ganz früh übernehmen mussten, die wir vielleicht noch gar nicht leisten konnten und die einfach so von außen an uns herankam. Und ja, dass wir da in dem Moment das Bestmögliche getan haben, um auch so unser äußeres System stabil zu halten, um uns damit auch im Inneren stabiler zu halten. Und das ist ja auch eine wahnsinnige Leistung, ne, das überhaupt psychisch zu schaffen. Und da ist unsere Psyche ja auch ja sehr anpassungsfähig auf so eine ganz komplexe Art, ne, was ja auch was sehr, sehr Schönes ist. Und die Chance ist ja dann auch damit da, ne? Wenn man erwachsener wird, wenn man älter wird und wenn man vielleicht sich auch nochmal intensiver damit beschäftigt, dass man gleichzeitig jetzt ganz neue Dinge für sich lernen, entdecken und stärken kann.
Ja, ganz genau. Also da seid ihr liebevoll mit euch und erkennt auch vielleicht den Schmerz an, aus dem es entstanden ist. Ne? Das finde ich auch nochmal wichtig. Also seht da das wirklich, wie du sagst, Wiebke, als irgendwie als psychische Leistung auch an und seid da liebevoll mit euch.
Ja, dann würden wir nochmal kurz zusammenfassen und dann sind wir schon wieder durch mit dieser Folge. Dann starte ich mal kurz. Also unser erster Punkt war, dass wir die Aggression, die wir vielleicht, die Wutgefühle, die Autonomie und Abgrenzungsgefühle, die wir im Außen nicht leben konnten, zum Beispiel wegen einer unsicheren Bindung, dass wir die gegen uns selbst richten und damit unserem Selbstwert schaden.
Der zweite Punkt war, dass wir uns damit auch Bindung, Sicherheit und Kontrolle selber geben, indem wir denken, es liegt an uns, wir sind der Fehler, sichern wir die Bindung, wir nehmen die Schuld sozusagen zu uns und kreieren uns damit so eine Art Pseudosicherheit oder Pseudokontrolle.
Der dritte Punkt ist, dass wir durch ja das Festhängen in negativen Glaubenssätzen über uns selbst, verbunden mit den Gefühlen und Verhalten, auch eine Form von Verantwortung vermeiden und in eine kindliche Rolle errutschen und damit die Verantwortung ans Außen abgeben und eigentlich das Erwachsensein vermeiden.
Und das hängt eigentlich mit dem Punkt zusammen, dass wir damit auch Autonomie vermeiden. Also eigentlich sehr zusammenhängt damit, auch die Ablösung vermeiden, wenn wir immer wieder brauchen, dass uns andere gut zureden, uns andere koregulieren. Und es gibt auch noch den Punkt, den ich auch noch angesprochen habe, dass wir damit auch wirkliche Nähe und wirklichen Kontakt vermeiden, weil wir immer eine Oben-Unten-Dynamik kreieren oder auch so eine fassadären Kontakt und wir doch sehr bei uns sind in diesem Selbstwertgefühl und gar nicht so sehr beim anderen und im Kontakt mit dem anderen sein können und dadurch, ja, auch uns ein bisschen im Weg stehen, auf dem Weg zu wirklichem authentischen Kontakt.
Okay, dann hoffen wir, ihr konntet wieder einiges bei uns mitnehmen und könnt so ein bisschen in euch selbst reinspüren und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid.
Bis dahin. Habt noch einen wunderschönen Tag.
Tschüss.
Diese Folge hat dir gefallen, dich inspiriert oder weitergeholfen? Dann teile sie gern mit FreundInnen oder über deine Social-Media-Kanäle. Abonnier uns, um keine Folge zu verpassen und schenk uns Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Du möchtest mehr von uns hören oder lesen? Wir starten bald einen kostenlosen Newsletter. Ganz ohne nervigen Spam, sondern mit liebevollen Mails, mit Zusatzinfos zu mentaler Gesundheit, unseren Workshops und Behind the Scenes mit uns dreien. Schreibe eine E-Mail mit dem Betreff Newsletter an glücklichverkopft@outlook.de. Glücklich mit UE und sei so von Anfang an mit dabei. Falls du ein individuelles Thema hast, wir bieten auch psychologisches Coaching an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.